Und das ist schön, dass wir so darüber lachen können, finde ich. Ich finde ja, Lachen gehört in den Gottesdienst. Auch bei dem Thema heute erst recht. Bei Gott darf man ja Fehler machen. Ich darf das von Hause aus eigentlich nicht, was meine Persönlichkeit angeht. Darf ich eigentlich keinen Fehler machen. Das kann ganz furchtbar enden, so eine Einstellung. Und das ist doch schön, dass das bei Gott erlaubt ist. Wie hat ein Pastor das mal gesagt, wenn es da um Fehler in irgendwelchen Amtshandlungen ging? Wir machen immer mit Würde weiter. So finde ich es auch gut im Leben, immer mit Würde weitermachen. Nun müssen wir uns das tatsächlich heute auch ein bisschen so sagen, weil es jetzt ernst wird, das Thema heute. Am Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag im Volksmund genannt. Man muss sich festhalten, Donald Trump kandidiert wieder für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Das habt ihr inzwischen längst mitbekommen wahrscheinlich. Neu ist, dass er jetzt auch seine beliebte Nachrichtenplattform Twitter wieder benutzen darf. Als ob Ersteres nicht schon schlimm genug gewesen wäre, aus meiner Sicht. Nun will ich hier keine politischen Äußerungen von mir geben, aber ich halte das tatsächlich für nicht ganz so günstig. Wir wollen mal gucken. Das nächste, was ich auch nicht für günstig halte, die Fußball-Weltmeisterschaft wird heute tatsächlich in Katar begonnen. Das ist für viele Fußballfans der erste Schritt, ein weiterer Schritt in den Untergang ihres Lieblingssports. Das sind zwei Meldungen, die man für sein eigenes Leben als relativ bedeutungslos ansehen kann. Anders wird es da mit den Ergebnissen der Weltklimakonferenz. In der Abschlusserklärung tauchen einige Punkte auf, über die sich viele freuen. Allerdings ist die Freude auch gedämpft, weil kein Ausstieg aus Öl und Gas beschlossen wurde. Viele befürchten ja, dass die Schäden, die wir Menschen unserem Lebensraum Erde inzwischen zugefügt haben, nicht mehr zu beheben sind, jedenfalls nicht, wenn wir nicht noch viel radikaler handeln. Ich bin immer wieder froh, dass sich darüber andere Gedanken machen, denn ich wüsste nicht, wie man die Dinge alle löst. Das russische Militär soll sich für weitere Offensivschläge in der Ukraine bereit machen. Dass die Menschheit das Thema Krieg auch nach den schlimmen großen Kriegen, an denen wir Deutschen beteiligt waren, noch nicht hinter sich gelassen hat und wohl auch nicht wird, wurde uns in Europa durch den russischen Angriff im Nachbarland schmerzlich bewusst. Zu allem hat heute Nacht die Türkei kurdische Stellungen in Nordsyrien und im Nordirak angegriffen. Laut offizieller Stellungnahme sollen die Angriffe ein Racheakt sein für einen Anschlag in der türkischen Hauptstadt Istanbul. Keine Sorge, du bist nicht in der Tagesschau. Das waren nur mal ein paar Nachrichtenmeldungen, die zeigen, wovon unsere Medien im Moment voll sind. Wir werden in unserem Predigttext, der heute zugrunde liegt, aufgefordert, die Zeichen der Zeit zu lesen. Wir sollen wahrnehmen, was in unserer Welt geschieht und dann die richtigen Schlüsse für unsere Lebensgestaltung daraus ziehen. Wenn wir heute den Totensonntag, wie er ja im Volksmund heißt, begehen, aus meiner Sicht ist der Begriff Ewigkeitssonntag treffender, dann wird uns vor Augen geführt, dass unser Leben begrenzt ist. Endlich, wie wir auch sagen. Viele Menschen gehen heute auf die Friedhöfe und erinnern sich an Verstorbene. Wir leben nicht endlos in dieser Welt. In allen vier Büchern, die über das Leben von Jesus Christus berichten, die sogenannten Evangelien, werden uns Aussagen von ihm geschildert, mit denen er Bezug nimmt auf die Endlichkeit dieser Welt. Er spricht dabei auch davon, dass er eines Tages noch einmal auf unserem Planeten erscheinen wird. Dann nicht mehr unscheinbar, etwa als Kind oder als jemand, den man ans Kreuz nageln kann, sondern für alle sichtbar und identifizierbar. Er hat angekündigt, dass vorher von Kriegen und Hungersnöten, von Naturkatastrophen und großen Ängsten zu hören sein wird. Auf die Frage seiner Schüler, wann denn das Ende da sein und er wiederkommen und sein Reich des Friedens aufrichten wird, hat Jesus nach dem Evangelium von Markus so geantwortet. Wir lesen im Markus-Evangelium Kapitel 13 die Verse 28 bis 37. An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, also er selbst, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot ihm Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet. Vorausschicken, wenn wir das jetzt betrachten, möchte ich. Wir sind nicht in der Tagesschau, wir sind nicht in einer Verkündung von Nachrichten in den Medien, wo vielleicht auch bestimmte Ziele sogar mit verbunden sind. In den Medien wird ja Umsatz damit gemacht, dass Nachrichten bedrohlich klingen und schlecht, denn dann liest man sie. Wir wissen das alle. Auch wenn wir es vielleicht beim täglichen Zeitunglesen nicht auf der Rechnung haben, aber wir wissen es theoretisch alle. Jesus will nie Angst machen, wenn er über sowas spricht. Man könnte sie bekommen, jawohl. Man könnte Angst bekommen. Aber das ist nicht die Absicht, die Jesus damit verbindet. Ganz wichtig. Er hat diese Welt und uns Menschen mit einem Ziel geschaffen. Er will uns in Ewigkeit bei sich haben. Und er hat sich selbst mit Haut und Haaren, mit seinem ganzen Leben dafür eingesetzt, dass wir dieses Ziel erreichen. In seinen Ankündigungen steckt immer die Einladung, sich ihm anzuvertrauen, damit man eben auch dort bei ihm ankommt. Denn wer sich in dieser Welt in seine Hand gibt, wird es auch in der kommenden Welt sein. Die Predigt trägt deshalb den Titel Zielgerichtet leben. Zielgerichtet. Also gibt es ein Ziel und auf dieses Ziel ist man ausgerichtet. Man könnte auch sagen, dem Ziel entgegenleben, dem Ziel entsprechend leben. In drei Abschnitten möchte ich deutlich machen, was das aus meiner Sicht von diesem Text her für uns bedeutet. Erstens, deute die Zeichen der Zeit. Zweitens, halte dich an die Worte von Jesus. Drittens, lebe in gespannter Erwartung. Deute die Zeichen der Zeit. Der Feigenbaum ist einer der wenigen Bäume, im Gegensatz zu Deutschland, in Israel, der in der kühlen Zeit seine Blätter verliert. Normalerweise verlieren die Bäume in Israel ihre Blätter nicht. Der Feigenbaum sehr wohl. Deshalb, März, April, beginnt er wieder zu grünen und die Knospen beginnen zu wachsen. Ein sicheres Zeichen dafür, dass der Sommer kommt. Das nimmt Jesus hier auf. Jeder weiß das und jeder erkennt das, sagt er. Deshalb, ihr hört von Dingen, die in der Welt geschehen. Nun deutet die Zeichen. Diese Welt ist neben allem Schönen ja auch eine Welt des Leidens. Der Zerfall ist deutlich wahrzunehmen. Irgendwie geht's alles bergab, könnte man denken. Jesus sagt, für Christen geht's immer bergauf. Ja, das kann mühsam sein, bergauf zu gehen. Das ist richtig. Aber du kannst einerseits denken, alles geht zu Ende, kannst du aber auch andererseits denken, jetzt geht es endlich bald richtig los. Und dazu möchte uns Jesus ermutigen. Er stützt sich bei diesen Schilderungen auf Kenntnisse, die der Vater im Himmel ihm mitgeteilt hat. Das weiß niemand sonst. Und wann Jesus noch einmal kommt, also wann dieser Welt tatsächlich das Ende gesetzt wird, weiß niemand außer dem Vater. Man wundert sich vielleicht, warum denn nun Jesus nicht? Wir behaupten doch immer, es ist ein dreieiniger Gott und alles ist eine Einheit, ja. Aber Jesus spricht in dieser Zeit auf der Erde. Und da war er Mensch. Voll und ganz. Er war auch ganz Gott, aber er war voll und ganz Mensch. Und er hatte keinen Wissensvorsprung. Außer das, was ihm sein Vater im Himmel immer wieder, und die Gelegenheit haben wir auch, mitgeteilt hat im Gespräch mit ihm. Jesus spricht hier nicht davon, dass die Wissenschaftler uns schon lange sagen, dass die Welt ja zu Ende geht. Daher hat er das nicht. Ob das für uns nun so deutlich vor Augen liegt oder nicht. Jesus weiß, dass Gott eines Tages sagt, jetzt ist die Zeit erfüllt. Er sagt extra, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Mit Geschlecht, was auch Generation übersetzt werden kann, meint er nun nicht die Leute, die vor ihm standen. Das könnte man missverstehen. Und hinterher dann behaupten, und so wird es theologisch auch oft gemacht, tja, er hat sich geirrt. Nein, als Geschlecht kann auch das Volk der Juden bezeichnet werden. Alle, die vom Stamm Juda abstammen. Und da sind nun in unserer Welt reichlich Bemühungen angestellt worden, dieses Volk zu beseitigen. Wir sitzen hier in einer deutschen christlichen Gemeinde und wissen ganz genau, wovon wir sprechen. Aber alle Bemühungen in der ganzen Weltgeschichte haben nicht dazu geführt, dass dieses Volk ausgerottet werden konnte. Im Gegenteil. Allen Versuchen zum Trotz wurde 1948 der Staat Israel wieder gegründet. Von irgendeinem berühmten Menschen, ich weiß nicht mehr von wem es war, habe ich mal gelesen, dass ihn jemand gefragt hat, sag mal, was für ein sicheres Zeichen gibt es für dich, dass der lebendige Gott existiert, von dem uns die Bibel berichtet? Da sagt er, die Juden. Die Bemühungen, die Juden zu vernichten, wird bis zum Ende der Welt, werden nicht aufhören. Aber man wird nie erfolgreich damit sein. Das können wir hier schon mal wissen. Die Geschichte des jüdischen Volkes ist an vielen Stellen vorausgesagt worden in der Bibel, bis dahin, dass Gott gesagt hat, er wird sie wieder sammeln. Was dann ja geschehen ist, auch heute ist eine Bewegung der Juden zurück nach Hause im Gange. Und nun richtet Jesus unseren Blick darauf, dass eben Erscheinungen auftreten, die das Ende der Welt andeuten, aber eben nicht, um Angst zu verbreiten, sondern um deutlich zu machen, Gott ist mit dieser Welt zu seinem Ziel unterwegs. Und er wird es auch erreichen. Du darfst dich da reinhängen. Komm mit auf diesen Weg. Das will Jesus eigentlich deutlich machen. Und es wird deutlich, dass Gott alles in der Hand hat. Wenn Jesus die Dinge vorher schon wissen konnte, dann ist völlig klar, dass Gott das im Griff hat. Das heißt, auch was dir und mir passiert, geht an Gott nicht vorbei. Sondern er hat dich dabei immer noch in der Hand. Jetzt wollen wir natürlich gerne, dass er das alles so macht, wir hatten das in den letzten Wochen schon, dass das leicht läuft und dass das angenehm ist. So ist erstens unsere Welt nicht als vergängliche Welt, aber zweitens sind so Gottes Absichten ganz offensichtlich nicht, denn vieles lernen wir Menschen nur durch tiefere Einblicke in das Leben. Und die gibt es oft nicht auf dem Sofa, vor dem Fernseher oder am gedeckten Kaffeetisch, sondern mitten im Leben, auch gerade wenn es drunter und drüber geht. Es ist nur ein Versuch einer menschlichen Erklärung, warum Gott es mit uns so macht, wie er es macht. Man kann darüber den Verstand verlieren. Man muss es aber nicht. Man kann sich auch in Gottes Hand wissen und im Gespräch mit ihm das alles durchbuchstabieren und entdecken, und du bist gut aufgehoben. Das, was er uns durch seinen Sohn Jesus Christus mitgeteilt hat, ist absolut zuverlässig. Das wird als Zweites auch deutlich. Halte dich an die Worte von Jesus. Vielfach sind diese Worte auch von Theologen schon entschärft worden, ich hatte schon angekündigt. Die ersten Christen haben angenommen, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Die haben da in einer Erwartung gelebt, tja, und dann sind sie doch alle gestorben. Wir wissen es nun heute seit 2000 Jahren, nach 2000 Jahren besser, das ist alles nicht so ernst zu nehmen. Meinen wir. Als ob das, was Gott sagt, in unser Denken passen müsste. Aber wir Menschen denken ja immer von uns als Mittelpunkt. Und was ich nicht verstehe, das gibt es nicht. Was ich nicht glaube, das kann nicht sein. Jesus macht uns deutlich, Leute, es ist anders. Ich persönlich ziehe ganz andere Schlussfolgerungen aus dem, was Jesus sagt. Denn für das, wozu Jesus uns bewegen will, ist es völlig unerheblich, ob Jesus in der Zeit wiederkommt, in der ich auf dieser Welt bin. Oder ob ich vorher aus dieser Welt abtrete. Die ersten Christen haben damit gerechnet, dass Jesus wiederkommt, ja. Und sie haben es nicht erlebt, auch ja. Aber das ändert nichts an der Spannung, in der wir uns befinden. Und das ändert auch nichts daran, dass sie völlig recht hatten. Jesus hat es ihnen so gesagt. Und er hat es ihnen so gesagt, niemand weiß, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Das heißt, alle Berechnungen laufen ins Leere. Das können wir bei allen Dingen, die immer mal wieder behauptet werden, und dann sammeln sich irgendwo Leute mal wieder auf irgendeinem Berg und angeblich ist jetzt der Untergang der Welt und so weiter. Niemand wird es vorher wissen. Auch wenn es Christen gibt, die schon Berechnungen angestellt haben, aufgrund der Vorhersagen in der Bibel. Es wird niemand wissen. Das heißt, die ersten Christen konnten es auch nicht wissen und sie sollten es nicht wissen. Deshalb ist das Leben in der Spannung, dass Jesus gleich kommt, vielleicht bevor wir das Haus verlassen, völlig angemessen. Die Frage ist ja nur, was macht das eigentlich mit mir? Der Übertritt in Gottes herrliche Welt kann nicht nur so geschehen, dass Jesus kommt, sondern wenn wir sterben, dann ist für uns der Zeitpunkt gekommen. Und diesen Zeitpunkt kennt genauso wenig irgendjemand wie den, wann Jesus kommt. Das ist ja gerade das, was uns am Totensonntag immer wieder so vor Augen geführt wird und auch so schwer fällt. Man verliert geliebte Menschen doch eigentlich immer zu früh. Wir hätten sie so gerne noch gehabt. Und das ist noch nicht mal so entscheidend, wie jung oder wie alt sie waren. Na klar, empfinden wir das bei Kindern nun wirklich deutlich schmerzhafter. Möglicherweise. Aber dem, der einen geliebten Menschen verliert, ist der Schmerz immer groß genug. Und was daran völlig richtig ist, an diesem Schmerz, ist, der Tod gehört auch nicht ins Leben. Und das darf uns wehtun. Ich würde fast sagen, das muss uns doch wehtun. Gott hat das auch nicht so gewollt. Der Gedanke ans Ende fällt uns ja nicht leicht. Nicht leicht. Aber wichtig ist, der Tod eines Menschen ist immer zuerst eine Sache zwischen diesem Menschen und Gott. Und nicht zuerst eine Sache zwischen mir und Gott, außer es trifft mich selber. Aber dann mache ich mir in dieser Welt keine Gedanken mehr darüber. Erst danach sind wir als Zurückbleibende betroffen. Und wenn Gott sich in einer für uns unergründlichen Weisheit dafür entschieden hat, einen Menschen, den er liebt, abzuberufen, dann können wir erstens gar nichts dagegen machen. Das ist uns ja oft vor Augen. Aber zweitens muss ich euch gestehen, wenn ich es mir dann genau überlege, möchte ich dagegen gar nichts machen. Auch wenn ich den Menschen gerne festgehalten hätte. Es ist schon komisch, jetzt zum Beispiel ohne meine beiden Eltern hier zu sein. Das ist auch neu. Das gab es in meinem Leben noch nicht. Aber wenn ich mir genau überlege, wer entscheiden soll, wie lange jemand lebt und was der erlebt und so, dann möchte ich nach 30 Jahren leben mit dem lebendigen Gott. Und nach vielen Momenten, wo ich es schon anders gedacht habe, doch lieber sagen, ach Gott, ich glaube, wie du es machst, ist es besser. Aber dazu muss man sich mitunter richtig durchringen. Und der Raum ist da. Jesus ist gekommen, um uns zu retten, zum ewigen Leben mit ihm zu retten. Und er hat sein Leben für uns hingegeben, um das zu tun, damit wir bei Gott sein können. Wer das glaubt, tritt in die Sphäre Gottes über. Wir müssen jedem Menschen selbst überlassen, ob er die Ewigkeit mit Gott verbringen will oder ohne. Diese Wahl haben wir in dieser Welt. Aber wir sind eingeladen, ob wir jetzt zurückbleiben, als welche, denen geliebte Menschen gestorben sind oder noch nicht. Beim Nachdenken über unseren Tod können wir wissen, wir sind eingeladen, uns in die Hand von Jesus zu geben. Ihm zu sagen, jawohl, ich möchte dir jetzt auch folgen. Dir gehört mein Leben, mach du damit, was du willst. Auf diese Entscheidung haben wir direkten Einfluss. Bei keinem anderen Menschen haben wir einen direkten Einfluss darauf. Wir können andere ermutigen und diese Einladung aussprechen und ihnen erzählen, was wir an Jesus finden und warum wir finden, dass sich das lohnt. Machen können wir es nicht. Und immer da, wo es probiert wurde, ist es, soweit ich das erinnern kann, auch nach hinten losgegangen. Wenn wir Menschen manipulieren wollen gegen ihren Willen, geht es schief. Aber allen steht das vor Augen. Unmissverständlich, unsere Lebenszeit ist begrenzt. Oder so wie ein polnischer Schriftsteller mal sagte, habe ich schon mal zitiert, die Uhr schlägt. Alle. Aber aller Vergänglichkeit, allen Veränderungen steht einer entgegen, der Vater im Himmel, Gott selbst. Jesus, sein Sohn, dessen Ruf wir im Gleichnis hören, seht euch vor, wachet, der steht dagegen. Deshalb, sagt Jesus, beachtet die Zeichen der Zeit. Seid kluge Zeitgenossen, macht euch Gedanken über das Ende, über den Tod und über das Leben. Habt keine Angst, aber behaltet im Blick, dass ihr zerbrechlich seid. Wacht. Nehmt das Leben wach wahr. Gestaltet es aktiv und bewusst mit dem, was wirklich zählt, und gebt aufeinander Acht. Meine Worte werden nicht vergehen, sagt er. Und zwar ist das doppelt verneint im Griechischen. Das heißt, auf keinen Fall kannst du machen, was du willst. Interessant ist, dass das Gesetz Gottes, also die ganzen Gebote und so, nur so lange Bestand haben, wie es Himmel und Erde gibt. Das hat Jesus selbst gesagt, steht auch im Psalm 119. Aber das, was Jesus uns sagt, das besteht darüber hinaus. Himmel und Erde werden sich verabschieden und wir uns von ihnen, aber was Jesus sagt, bleibt. Deshalb kannst du dich daran festhalten. Deshalb lohnt es sich so, in der Bibel zu lesen, ihr Lieben, weil das ist, was im Leben wirklich trägt. Alles andere wird uns aus der Hand genommen, was wir sonst noch so haben. Und das, was Jesus sagt, wird mit Sicherheit eintreffen. Und deshalb sagt er, lebe aufmerksam. Und das wird im dritten Teil nochmal besonders deutlich. Lebe in gespannter Erwartung. Die Sklaven oder auch Knechte hier sind Verwalter des Anwesens, das dem Hausherrn ja eigentlich gehört. Aber sie bekommen jetzt Verfügungsgewalt darüber, für einen gewissen Zeitraum. Und eine Aufgabe wird vermutlich beispielhaft oder repräsentativ besonders hervorgehoben, die des Torhüters. Das war einer, der darauf achten sollte, ne, gab ja noch keine elektrischen Anlagen, so nach dem Motto, guck mal auf den Monitor, wer da gerade ist und so, der darauf aufpassen sollte, dass niemand Falsches das Haus betritt und dass der, der rein soll, auch reinkommt. Der Türhüter. Nun waren diese Sklaven, es ist verrückt, finde ich manchmal, was Jesus da so von sich gibt, diese Sklaven waren dafür berühmt, man sagte das so, von 10 Schlafeinheiten, die der Menschheit zur Verfügung stehen, haben die 9 genommen. Also die haben normalerweise geschlafen. Dafür waren die bekannt. Ja, und jetzt sagt er, der Türhüter soll doch wach sein. Und normalerweise schlafen die ein. Es kommt mir fast vor, als ob er schon gewusst hat, welche Pappenheimer oder auch Pappeimer er sich auch mit uns Christen an Land gezogen hat. Das Einschlafen ist wohl naheliegend. Das Einschlafen ist naheliegend. Wer kann denn schon warten? Und jetzt sagt Jesus nicht, gönn dir zu wenig Schlaf, schlaf bloß nie. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich sage mal, ich schlafe ein, wenn ich mich hinsetze, ja, weil ich manchmal zu wenig geschlafen habe. Und da sagt Jesus mir nicht, das ist gesund. Da sagt er mir, das ändere mal. Darum geht's nicht. Sondern es geht darum, die Spannung aufrecht zu erhalten. Wenn du warten musst. Und das sagt er uns in einer Zeit, in der Verkehrsmittel immer schneller werden. Man schon findet, es ist lange, wenn man eine Stunde am Flughafen warten muss und dann 2 davon im Flugzeug sitzen muss vielleicht. 13 Mal, das überlebt man ja gar nicht, da braucht man ja schon wieder irgendwelche Hilfsmittel, um das überhaupt zu überstehen. Das sagt er uns mit unseren schnellen Kommunikationsmethoden, die uns doch mitunter auch schon überfordern, weil alles schnell beantwortet werden muss. Gibt man nach einer Stunde bei WhatsApp noch keine Rückmeldung, kommen da Fragezeichen und die Rückfrage, hast du meine Nachricht überhaupt gelesen? Manche entschuldigen sich bei mir, ach, tut mir leid, dass ich gar nicht geantwortet habe sofort. Und dann sage ich immer, wenn ich sofort eine Antwort von dir haben will, rufe ich dich an übrigens. Ansonsten hast du Zeit, bis du das gelesen und überdacht hast. Aber warten ist in unserer Welt heutzutage ein Fremdwort und ich fürchte, es wird noch deutlicher so werden. Das wird nicht Halt machen. Die Geschwindigkeit wird wohl zunehmen. Und es ist hier gesagt, wir sollen wachen, wir sollen warten, wach warten, bewusst warten können. Aber das Einschlafen liegt so nahe. Es ist interessant, wir hatten gerade neulich im Bibelgespräch jemanden als Gast da, der sagte, Bibelgespräch, also dass man sich einfach mal so mit der Bibel beschäftigt, erlebt er in den Gemeinden, die er kennt, gar nicht mehr. Das habe ich tatsächlich auch von meinen Freunden gehört, auch von denen, die Pastoren sind. Kann man sagen, wir sind hinterwäldlerisch. Ich gestehe euch, ich mache das ja tatsächlich mit Absicht, Bibelgespräch. Weil ich glaube, dass es wenig wichtigere Dinge gibt. Es mag akut mal irgendwo was Wichtigeres geben, aber es gibt kaum was Wichtigeres, als sich hierin auszukennen. Und es geht ja nicht nur ums Auskennen. Dass wir heute mit diesem Text konfrontiert werden, den kannten manche von uns schon. Aber es ist was anderes, das zu lesen und zu merken, ach ja, so ist es ja gesagt. Und das auf sein Leben anzuwenden. Ich brauche das ständig. Und wo ich es nicht tue, geht mir das Leben flöten, ihr Lieben. Dann verschieben sich die Prioritäten. Dann nehme ich wieder Dinge wichtig, die es letztlich gar nicht sind. Dann halte ich mich auf damit, mich zu verlieren in dieser Welt, damit Reichtümer anzuhäufen und Karriere zu machen. Mir haben ja welche gratuliert, dass wir die Stelle wechseln. War gar kein Aufstieg übrigens. Wir haben uns auch keine andere Stelle gesucht, weil ich gerne einen Karriereschritt machen wollte oder so. Aber das ist halt das Übliche. So macht man es eben. Das hat mir auch mal der ehemalige Inspektor des Mecklenburgischen Gemeinschaftsverbandes gesagt, der vorher bei uns auch schon Hauptamtlicher war. Und dann haben ihm alle gratuliert, dass er nun Inspektor werden konnte. Er sagt, Matthias, warum gratulieren die Leute mir? Weder verdiene ich mehr Geld, noch habe ich weniger Arbeit, ich habe jetzt mehr, ich habe mehr Verantwortung und so weiter. Also man müsste sich darum jetzt nicht reißen. Aber so denken wir in unserer Welt. Es muss aufwärts gehen, es muss vorangehen, es muss mehr werden, was ich auf dem Konto habe. Dafür brauche ich den Blick in die Bibel, wo ich lesen kann, Matthias, darum geht es in deinem Leben nun wirklich überhaupt nicht. Das sind Lebensmittel, die du erstens selber brauchst, um zu leben, und zweitens, die du brauchst, damit du anderen was davon abgeben kannst. Aber nicht, damit du es anhäufst. Ich mache ja deshalb so gerne Jugendarbeit, weil man da mitwirken kann an Entscheidungen, die junge Menschen treffen, die für ihr Leben so entscheidend sind. Gerade über diese Dinge zum Beispiel ins Gespräch zu kommen. Was ist denn wirklich wichtig eigentlich im Leben? Wie gehe ich eigentlich mit meiner Zeit um? Womit verbringe ich meine Zeit? Es ist ein Hinweis darauf, was uns besonders wichtig ist. Oder welche Gedanken und Bilder lasse ich auf mich einwirken, sodass meine Seele davon geprägt wird? Das entscheiden wir. Nicht an jeder Stelle. Aber schon, ob ich mir den zweiten und dritten Blick auch antue, entscheiden wir dann selbst. Und vor allem, wie ich das interpretiere und mit welcher inneren Kraft ich das aufnehme, vielleicht auch dagegen vorgehe, das entscheiden wir. Und dazu ermutigt Jesus uns, lebe dein Leben bewusst. Lass nicht einfach etwas über dich ergehen, nur weil die Welt so läuft, in der du lebst, sondern gestalte. Nimm das wichtig, was wichtig ist, und lass in deinem Leben außer Acht und beiseite liegen, was nicht wichtig ist. Es wird ja in der Bibel, im Neuen Testament, auch manchmal wird unser Leben ja mit so einem Wettlauf verglichen, zum Beispiel so ein 100-Meter-Sprint oder so in der Arena, war das ja damals noch, und da sagt der Missionar Paulus, lauf so, dass ihr den Wettlauf gewinnt. Damit will er sagen, ein Christ ist niemand, der sagt, ach, mir ist alles egal. Nein, ein Christ ist jemand, will er damit deutlich machen, der das, was ihm dabei hilft, am Ziel anzukommen, sehr wohl ins Auge nimmt und dafür allen Einsatz bringt. Und jetzt könnte man sich fragen, was will denn Gott eigentlich in dieser Welt? Das eine, was wir zum Beispiel ausdrücklich finden, ist, das ist der Wille Gottes an euch, eure Heiligung, sagt er. Also wir sind ja Heilige, weil der heilige Gott uns zu seinem Eigentum gemacht hat. Da muss man nichts Besonderes, da muss man nicht strahlen für, da muss man auch kein Heiliger im Sinne irgendwelcher Verehrung sein oder so. Das ist der ganz normale Mensch, der an Jesus glaubt. So, und jetzt soll unser Leben immer mehr da hineinfinden, wie es Gottes Art und Weise entspricht. Zum Beispiel in die Liebe Gottes hinein. Das ist der Wille Gottes in unserem Leben. Ich behaupte, das ist die Erklärung für vieles, was in unserem Leben passiert. Außerdem finden wir ausdrücklich gesagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt wenige Stellen, wo steht, Gott will. Diese Stellen stehen, können wir lesen. Dafür ist die Zeit. Nun können wir unser Leben betrachten. Findet das bei dir Raum? Oder verzettelst du dich mit anderem? Wenn es zum Beispiel unter Männern üblich sein soll, sich pornografische Bilder anzugucken, dann kann man sich die Frage stellen, was habe ich davon? In dem Moment vielleicht eine kurzfristige Befriedigung, aber was wird aus mir dadurch? Ich habe nie wieder Freude an etwas Ähnlichem. Ich werde auch unersättlich zum Beispiel. Ja, und jetzt könnte man denken, Christ sein ist wieder nur, mir ist irgendwas verboten. Nein, das Leben mit Jesus Christus besteht darin, dass du endlich leben kannst, was gut ist und dich nicht aufhalten kann, musst mit dem, was dich sowieso nur beeinträchtigt. Ich bin zum Beispiel durch meine Stimmbanderkrankung damit konfrontiert worden, sag mal, wie ernährst du dich eigentlich? Ich esse viel zu viel Süßes. Das war ja noch viel schlimmer vorher. Und kriege dann Signale, weil dann die Magensäure wieder steigt und meine Stimmbänder angegriffen werden. Jetzt kann ich sagen, das will ich mir aber nicht verbieten lassen. Ja, kann ich machen. Aber dann werde ich irgendwann auch meine Aufgabe nicht mehr ausführen können. Und jetzt gibt es Wichtigeres als Schokolade. Ist zwar fast nicht vorstellbar für einen Menschen wie mich, aber es gibt Wichtigeres. Und das kannst du für dich buchstabieren. Was ist wichtiger als das, was du machst vielleicht? Und wofür lohnt es sich wirklich dann auch etwas wegzulassen oder eben ins Leben hineinzunehmen? Wachet, sagt Jesus. Setzt euch ein für das, was zählt. Jeder, der Verwalter, die der Hausherr eingesetzt hat, hat seine Aufgabe. Und die sollen das so machen, als wäre er da. Denn er kommt demnächst wieder und dann möchte er gerne, dass sie an der Arbeit sind. Und wie ist das mit Menschen, die wir lieben, wenn wir sie erwarten? Wenn sie uns vielleicht gerade wegscheinen, beziehungsweise Menschen können ja wirklich weg sein. Jesus ist ja nicht mal weg. Der ist ja nur unsichtbar. Aber der ist ja da. Aber mal angenommen, wir kennen das ja bei Menschen, wenn die weg sind. Die Gedanken sind doch auf den geliebten Menschen gerichtet. Ich mache doch, was dem wichtig ist. Ich mache für den bereit, worüber er sich freut, wenn er dann endlich kommt. Und ich lasse weg, was den stören würde. Nicht nur, weil er mit mir darüber sprechen wird und ich dann wieder was zu befürchten habe, sondern weil er mir am Herzen liegt. Das ist für mich eine verrückte Erfahrung. In der Jugend haben wir einmal im Jahr ein Fußballturnier besucht. Eine Woche lang in Schweden. Ich habe das ganze Jahr darauf hingelebt. Ich hatte als Jugendlicher nichts anderes im Leben, sage ich jetzt mal, außer Fußball. Und dieses Turnier hat mir wirklich so den Kick gegeben, dass ich da ein ganzes Jahr darauf hingelebt habe. Wenn ich was brauchte, worauf ich mich freue, dann habe ich mir das vorgestellt. Zum Beispiel. Das ist eine Kraft. Und mit Menschen, auf die wir gespannt warten, geht das noch viel tiefer, finde ich. Meine Frau und ich haben uns nur alle paar Monate gesehen, als wir noch auf 1000 Kilometer Entfernung unsere Beziehung gelebt haben. Ich wäre auf der Fahrt dahin mit dem Auto 10 Stunden, fast ohne Pause. Wie kann man nur so blöd sein? Aber gut, heute denke ich das, man wäre wesentlich fitter gewesen, aber ich konnte es nicht erwarten, dahin zu kommen. Die Fahrt wäre mir nie öde gewesen. Ich wurde immer schneller. Da wäre ich nicht eingeschlafen bei. Jesus sagt, Leute, ich bin bald da. Und ich bin jetzt ja schon da. Nun lebt mit mir. Zielgerichtet leben. Jesus ist nicht weg, er ist nur unsichtbar. Der Tag ist nahe, an dem ihn alle sehen und erkennen werden. Alle, ausnahmslos. Du kannst dich auf alles verlassen, was er gesagt hat. Huch. Er ist in jedem Moment bei dir. Er versorgt dich und will dich gebrauchen. Was wird das für eine Freude, wenn er dich mit in seine herrliche Welt nimmt. Amen.